Ja, ich freue mich, dass heute so viele gekommen sind zu diesem Thema Alarm um die Kinder. Wie können wir unsere Kinder vor dem Zeitgeist bewahren? Es wird heute etwas länger gehen. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht, Samstagabend. Und ich werde im ersten Teil auf einige Gefahren hinweisen für Kinder und Jugendliche, aber auch für uns alle letztendlich. Und im zweiten Teil dann 20 Punkte nennen, wie wir als Eltern unseren Kindern helfen können, bewahrt zu werden vor Gefahren dieses Zeitgeistes. Ja, weil so viele jetzt neu dazugekommen sind, nochmal stelle ich mich kurz vor. Ich heiße Lothar Gassmann, komme aus Pforzheim. Meine Frau Anna kommt aus Karaganda in Kasachstan. Wir sprechen Deutsch und ich habe auch aus Liebe zu meiner Frau Russisch gelernt, 4 Jahre in der Volkshochschule. Aber daheim sprechen wir Deutsch, auch die Kinder sprechen überwiegend Deutsch. Wir haben 2 Kinder, Tabitha, 17 Jahre jetzt, Samuel, 16 Jahre. Und wir haben ja schon einige Stufen durch, vom Kindergarten über Grundschule und jetzt Gymnasium, Realschule auch, Berufsgymnasium, Gymnasium, also sämtliche Schulformen und Entwicklungsstufen, so bis jetzt kurz vor 18. Und wir wissen auch, welche Einflüsse da kommen können über die Schulen, über die Kindergärten. Einiges kann ich jetzt heute sagen, aber aus Zeitgründen nicht alles, aber doch so einige Streiflichter. Ich möchte zu Beginn ein Wort aus der Heiligen Schrift vorlesen. In Matthäus 18, Vers 6 und 7 sagt unser Herr Jesus Christus: Wer einem dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Anstoß wird, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft würde in der Tiefe des Meeres. Wehe der Welt wegen der Verführungen. Es müssen zwar Verführungen kommen, aber wehe dem Menschen, durch den die Verführung kommt. Mit den Kleinen kann man sicher auch hier die Kleinen, die Kinder und Jugendlichen verstehen, die noch nicht so viel Erfahrung haben, die noch nicht vielleicht so viel Bibelkenntnis haben wie ältere Menschen, die schon länger die Bibel lesen, die besonders schutzlos den Angriffen Satans durch den Zeitgeist ausgesetzt sind. Ich möchte aber auch für die Jugendlichen etwas lesen, und zwar, wie man an sich sein sollte, gemäß dem Wort Gottes als Kind und als Jugendlicher. Und leider ist es heute oft nicht mehr der Fall. Der Apostel Paulus schreibt an seinen geistlichen Sohn Timotheus, gerade in den Timotheusbriefen, einiges, was auch für uns alle wichtig ist, aber auch gerade für Kinder und Jugendliche. Zum Beispiel schreibt er in 2. Timotheus 2 ab Vers 1, Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Stark sein im Herrn. Und da müssen wir wirklich mit dem Herrn verbunden sein, müssen wir gläubig sein, bekehrt und wiedergeboren, durch die Gnade im Herrn Jesus verankert. Und weiter, ich lese jetzt nicht alles vor, in Vers 2, was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Also die jüngere Generation sollte hören auf das, was die ältere Generation sagt, denn die ältere Generation hat einfach mehr schon erlebt, durchlitten und Lebenserfahrung gesammelt, auch in den Glaubenskämpfen, in den Kämpfen mit dem Zeitgeist. Vers 3, du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Standhaft bleiben, erdulden, was auf uns zukommt. Und dann werden Beispiele gebracht aus dem Kriegsdienst. Der Soldat verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts. Und der Wettkämpfer, so heißt es, wenn sich jemand an Wettkämpfen beteiligt, empfängt er nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Ein Sportler setzt ja alles daran, den Sieg zu gewinnen, verzichtet dann auf manches, ist beharrlich. Und so sollte auch ein Mensch, ein Christ, beharrlich sein auf dem Glaubensweg, damit er das Ziel erreicht und den Siegeskranz der himmlischen Herrlichkeit erlangt. Genauso wird noch der Ackersmann, der Landwirt gebracht, der sich mit seiner Arbeit abmüht und so weiter. Und dann heißt es noch im weiteren Verlauf von 2. Timotheus 2, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt, als auch die Bewährung im Dienst ist wichtig, auch schon für junge Menschen, und die unheiligen, nichtigen Schwätzereien meide. Also auch die Sprache soll heilig sein, die soll nicht von der Jugend- oder Gossensprache verdorben sein, sondern auch bei jedem Wort, das wir sagen, sollen wir beten, möchte das Gott, gefällt das Gott, wenn ich diesen Ausdruck gebrauche, oder wird es zur Sünde? Und dann heißt es am Schluss hier in Vers 22, fliehe die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit nach, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Also da haben wir einige Hinweise für junge, aber auch ältere Menschen, gerade in 2. Timotheus 2 und anderen Kapiteln der Bibel, die uns eine Orientierung sein sollen angesichts der Verführungen, die auf uns alle, aber besonders auch auf Kinder und Jugendliche zukommen. Nun zunächst einige Beispiele für die Gefahren heute für Kinder und Jugendliche. Ich werde zunächst einiges sagen über die Einflüsse der Pädagogik in Schulen und Kindergärten, dann auch über die Massenmedien, über die, es wurde schon gesagt, auch Smartphones, Handys und überhaupt Internet, dann auch Okkultismus im Kinderzimmer, Computerspiele, okkulte Musik und manches andere und dann aber vor allem auch eine christliche Antwort zu geben, versuchen mit Gottes Hilfe. Bei uns in Deutschland, aber auch weltweit, herrscht seit einigen Jahrzehnten, vor allem seit den 60er Jahren, die sogenannte neomarxistische Reformpädagogik oder sogenannte Frankfurter Schule der Philosophen Horkheimer, Adorno, Marcuse und Habermas. Und das hat sehr viele pädagogische Systeme beeinflusst. Sie haben gesagt, und das ist eine Mischung aus marxistischer Philosophie und freudscher Psychologie, dass der Mensch seine Bedürfnisse erkennen und freisetzen soll, dass er auch seine sexuellen Bedürfnisse ausleben soll, dann würde er glücklich. Er soll sich nicht durch irgendwelche Ordnungen, Autoritäten oder Gebote von Gott oder auch vom Staat und so weiter, damals gab es noch bessere Gesetze als heute, einschränken lassen. Und inzwischen hat ja diese Pädagoge bis in die Gesetzgebung hinein die Oberhand gewonnen. Etwa wir haben jetzt seit einigen Jahren die sogenannte Ehe für alle und alles sozusagen. Kürzlich hat jemand erzählt, er hat den Eiffelturm geheiratet. Ja, also es gibt schon einige Beispiele, wie das heute läuft. Wir haben etwa 60 Geschlechter bei Facebook. Nicht mehr nur Mann oder Frau, sondern transsexuell, intersexuell, queer und so weiter. Ich will das gar nicht alles aufzählen. In der Bibel steht aber, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Und das Kind wird als revolutionäres Objekt betrachtet. Man hat früher versucht, die Revolution, den Aufstand zu praktizieren durch die Arbeiter, dann durch die Frauen, feministische Bewegung. Und jetzt hat man die Kinder als in kleinen Schritten formbares, revolutionäres Objekt entdeckt. Die Kinder sollen also den Aufstand machen gegen die herrschende Klasse, gegen Gott und die Obrigkeit. Und jetzt haben wir ja auch wieder eine Bewegung, wo man die Kinder auf die Straße schickt. Nur dazu möchte ich sagen, es kann ja nichts Richtiges daraus werden, wenn man selber Gesetze übertritt und das Schulschwänzen zum moralischen Maßstab erhebt, um damit irgendwie die Umwelt schützen zu wollen. Wenn schon, dann müsste man samstags streiken und nicht freitags. Ich glaube, dann würden wahrscheinlich weniger auf die Straße gehen. Aber natürlich schön, wenn da ein Schultag ausfällt und man sich dann da irgendwie auf der Straße trifft. Das lockt natürlich dann viele auf die Straße. Aber das Kind wird eben immer mehr zum revolutionären Objekt missbraucht von denen, die eigentlich hinter diesem schönen Gesicht etwa einer Greta Thunberg stehen. Da sind ganz andere Interessen dahinter, etwa Al Gore vom Club of Rome und andere, auch freimaurische Kreise, die eben die Gesellschaft sozialistisch vereinheitlichen wollen, die Globalisierung vorantreiben wollen und die Welteinheitsreligion des Antichristen aufrichten möchten in riesigen Schritten. Das wäre aber jetzt ein anderes Thema über die Endzeit-Thematik. Jedenfalls, das Kind wird immer mehr zum revolutionären Objekt und es wird behauptet, dass die Kinder sich immer mehr deshalb trennen müssen oder getrennt werden müssen. Wovon? Vom Elternhaus, vor allem wenn es ein christliches Elternhaus ist. Sie sollen stattdessen etwa in Schulen und Kindergärten gleichgeschaltet werden mit der herrschenden Meinung, die eben etwa auch über die Massenmedien sehr massiv die letzten Jahre immer einseitiger wurde, diese herrschende Meinung. Viele führende Politiker in den USA reden deshalb inzwischen schon von Fake News. Ganz mutig, also es ist erstaunlich, dass es schon Präsidenten inzwischen feststellen, dass uns eine Meinung übergestülpt wird, die also wiederum gesteuert wird und die sehr stark in diese sozialistische Richtung geht. Das herkömmliche frühere Schulsystem soll immer mehr verhasst gemacht werden, dass die Trennung vom Elternhaus etwa schon durch Kindergrippen von frühester Kindheit an am besten schon gleich nach der Geburt sollen die Kinder weggenommen werden und von entsprechenden Erziehern betreut werden. Ich sage nicht, dass diese Erzieher jetzt alle falsch lehren. Es gibt natürlich auch viele Gutmeinende, auch Christen darunter, auch in den Kindergärten. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber man merkt doch auch, was da oft läuft, bis hin zu dieser Genderpädagogik, auch schon in Kindergärten, dass etwa den Kindern von früh auf schon angebliche sexuelle Bedürfnisse aufgezeigt werden sollen, Gruppenspiele und was da alles dann abläuft, schon bei den Kleinsten, wo die Schamschwelle immer mehr abgebaut wird, wo den Kindern Dinge beigebracht werden, für die sie überhaupt nicht reif sind, so etwas zu verkraften. Früher hat man gesagt, ab 18, jetzt ist es schon ab 18 Monaten, ja, nicht mehr ab 18 Jahren. Es ist eine, ich sage es mal biblisch gesehen, endzeitliche Entwicklung. Es soll ein hemmungsloser und nicht mehr sich selbst in Kontrolle habender Mensch herangezüchtet werden, den dann diese globalistisch-antichristliche Macht sehr leicht manipulieren kann. In den Schulen werden immer mehr revolutionäre Denker und Theoretiker gelesen, zum Beispiel Bert Brecht, Dorothee Sölle und andere. Und andere werden übergangen. Und diese sogenannte antiautoritäre Erziehung, die begann ja schon in den 60er und 70er Jahren, wo man versucht hat, die Kinder in ein Kollektiv dann zu tun und mit sexueller Enthemmung und allem. Aber daraus ist dann viel Elend erwachsen. Diese Kinder hatten keinen Halt, keine Autoritäten, an die sie sich anlehnen konnten. Man hat nicht mehr ihnen beigebracht, wo Grenzen sind, die Gott ja gesetzt hat zu unserem Heil. Zum Beispiel, du sollst nicht töten, nicht stehlen, nicht Ehe brechen, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen und so weiter. Man hat gesagt, im Kind selber wohne das Gute, es soll selber seine Potenziale freisetzen. Sogar Kinderräte und Ausreißer-Selbsthilfegruppen wurden etwa in grünen Parteiprogrammen propagiert bis heute, weil man denkt, im Menschen selber wohne das Gute von Natur aus. Man müsste nur das sich entfalten lassen, dann wird das Gute zum Tragen kommen. Nun, wer die Bibel kennt, der weiß schon, dass das völlig dem Wort Gottes widerspricht, wo es ja schon heißt, kurz nach der Sintflut in 1. Mose 8, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und in Psalm 51, in Sünden wurde ich schon empfangen. Es gibt eine Erbsünde von den ersten Ureltern Adam und Eva her, die sich durch alle Generationen fortpflanzt und in der wir ausgeliefert sind, wenn wir nicht durch Jesus Christus seine Gnade und Kraft und Vergebung und Erneuerung erfahren durch den Heiligen Geist in unserem Herzen. Das heißt, ich will niemand beleidigen, aber wir Menschen sind von Natur aus alle unter der Herrschaft Satans, des Bösen. Von Natur aus ist das menschliche Herz dem Bösen verfallen. Und wir brauchen den Erlöser Jesus Christus, damit wir verändert werden, verwandelt werden in sein Bild. Wir sind dadurch zwar nicht perfekt, aber wir haben Vergebung unserer Schuld und Sünde. Und der Heilige Geist kann unser Herz verwandeln, dass die Frucht des Heiligen Geistes entsteht. Wir haben es gestern gehört bezüglich biblischer Gemeinde, nämlich Liebe, Freude, Friede, Glaube, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung und so weiter. Diese ganze Frucht des Heiligen Geistes sollte im Herzen eines gläubigen Christen dominieren und sich auswirken. Vor allem diese göttliche Liebe an erster Stelle. Aber wenn man behauptet, der Mensch sei von Natur aus gut und ihn praktisch sich selber überlässt, antiautoritäre Erziehung, die dann gar keine eigentliche Erziehung mehr ist, denn Erziehung muss ja Grenzen setzen, den Menschen herausziehen aus seiner Verlorenheit und ihm zeigen, was gut und böse ist, die Gebote Gottes vor Augen malen. Aber wenn das fehlt, dann mündet dieser Mensch, auch schon das Kind oder der Jugendliche, in ja, Haltlosigkeit, Hemmungslosigkeit, Ungeborgenheit. Und dadurch kommt dann das, was wir heute erleben, dieses zunehmende Drogenelend, dieses Komasaufen schon auf den Straßen, dass sie schon mit den Bier- und Schnapsflaschen ganz öffentlich herumlaufen, sich nicht mehr schämen. Mir tun sie immer leid, diese jungen Menschen. Der Herr Jesus hat mal geweint, auch schon über Jerusalem, und hat damals gesagt, sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wo sind heute noch die Hirten, die geistlich geprägten Menschen, die ihnen helfen und sagen, komm doch zu Jesus, ändere dein Leben, der Herr möchte dir wirklich helfen, einen Sinn schenken, ein Ziel, eine Hoffnung, sodass du nicht in dieser No-Future-Mentalität hier verloren gehst. Alkohol ist keine Lösung, um die Probleme des Alltags zu ertränken. Auch die Flucht in virtuelle Medien, in dauernde Computerspiele und Ähnliches ist keine Lösung, sondern eine Flucht aus einer vielleicht schwierigen Alltagssituation im Beruf oder in der Schule. Aber wenn man sich den Problemen nicht stellt, sondern sich durch Drogen und Betäubung irgendwelcher Art das Gehirn zumüllt, ja, dann wird es immer noch schlimmer. Man vergrößert die Probleme dadurch, man verkleinert sie nicht, sondern es wird immer schlimmer. Und deshalb, einziger Ausweg ist, sich den Problemen zu stellen und wirkliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wirkliche Hilfe. Insbesondere eben vor allem durch Gott selber, durch seinen Sohn Jesus Christus, im Gebet, durch gute Seelsorge. Und es gibt auch Hilfe im sozialen Bereich, wo man natürlich auch sich anmelden kann, bis hin zu Entziehungskuren natürlich. Auch das sollte man in Anspruch nehmen. Aber vor allem, wenn der Herr im Herzen wohnt, er wird einem Kraft schenken, von diesen Dingen freizukommen. Die Bibel spricht in 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, vom Menschen der Gesetzlosigkeit, der Menschen der Sünde, der am Ende auftreten wird, aber der sich durch die ganze Geschichte schon ankündigt und gerade auch in dieser letzten Zeit vor der Wiederkunft Jesu sich immer stärker ankündigt, dass die Gebote Gottes immer mehr über den Haufen geworfen werden, leider auch durch staatliche Gesetzgebung. Gestern schon gesagt, gerade diese Woche ist etwas geschehen, wo also jetzt auch die Tötung auf Verlangen legalisiert wurde durch das Bundesverfassungsgericht. Das gab seit dem sogenannten Dritten Reich nicht mehr in Deutschland. Und jetzt hat man es wieder erlaubt, dass man die Giftspritze den Leuten geben darf und so weiter. Seit dieser Woche ist es vielleicht kein Zufall, dass jetzt auch die Seuche wie noch nie wütet, auch in Deutschland. Ich denke, Gott spricht auch durch solche Dinge. Und wir müssen einfach die Zusammenhänge sehen und beten, auch für die Politiker, damit sie umkehren von diesen falschen Wegen. Auch die Verfassungsrichter, die das jetzt beschlossen haben, dass man den Leuten jetzt auch die Giftspritze geben darf, die Gifttablette und diese Dinge, wenn sie nicht mehr leben wollen. Aber ich sage immer, Selbsttötung ist auch Tötung. Gott hat uns nicht erlaubt, uns selber das Leben zu nehmen. Das ist genauso Mord, wie wenn ich jemand anderen umbringe. Lieber schmerzlindernde Mittel geben, die wirklich helfen und dann doch das natürliche Ende abwarten. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Ja, nun habe ich einiges gesagt über die Pädagogik. Eine biblische Pädagogik wäre dagegen, wenn die Gebote Gottes wieder ernst genommen werden, wenn man wieder Bibelverse auswendig lernt, christliche Lieder singt, auch in den Schulen, das Schulgebet wieder einführt. Wir haben unsere Kinder zuerst im staatlichen Kindergarten oder im kirchlichen Kindergarten gehabt und dann aber in der staatlichen Schule. Und dann haben wir sie aber schließlich doch in die christliche Schule geschickt, weil doch in der staatlichen Schule, nicht überall ist es so, aber doch Dinge gelaufen sind. Sie mussten dann in das Theaterstück Die kleine Hexe gehen oder in den Film Krabat, wo es auch um puren Satanismus sich handelt und solche Dinge. Und das wollten wir unseren Kindern nicht zumuten. Und in der christlichen Schule ist es also wesentlich besser. Und ja, ich werde am Schluss noch auf diese Alternativen dann zu sprechen kommen. Nun wollen wir uns so ein bisschen auch mit den Medien betrachten. Es wurde schon angedeutet, auch von meinem Vorredner, dass auch da Gefahren liegen. Natürlich, ich benutze auch das Internet, ich habe auch eine Homepage, wo ich auch missionarisch tätig bin, auch mit einem Buchshop und so weiter. Es gibt auch natürlich viele nützliche Dinge, die man machen kann, auch durch die Massenmedien, das ist ganz klar. Aber man muss auch um die Gefahren wissen. Und die Gefahr ist halt groß, dass da eine Sucht entsteht, dass man ungute Dinge da macht oder sich ansieht, Dinge, die zur Sünde werden können. Und da sollte man wachsam sein. Und die Kinder, die haben ja oft noch nicht diese Bibelkenntnis, wie ich schon erwähnt habe. Und wenn sie nicht gläubig sind, überhaupt wenn der Mensch nicht die Kraft des Herrn im Herzen hat, dann wird er sehr schnell dieser Sucht und diesen Verführungen verfallen. Welche Gefahren liegen im Zusammenhang mit diesen Massenmedien, insbesondere auch Fernsehen oder Internet? Zunächst einmal die körperlichen Nachteile, der Bewegungsmangel. Man geht nicht mehr hinaus und spielt draußen, sondern man spielt irgendwie virtuell, schaut sich was an, stundenlang, tagelang. Manche Leute kommen gar nicht mehr aus dem Sessel heraus, werden völlig passiv, können auch nicht mehr arbeiten dann und versumpfen immer mehr. Es gibt Leute, die sitzen nur noch in ihrer Höhle, muss man schon fast sagen, und man sieht sie gar nicht mehr, dann werden sie irgendwann krank. Ich habe jemanden gekannt, der ist inzwischen schon gestorben, der hatte eine Lebenskrise, seine Frau hat sich von ihm getrennt und dann hat sie ihm einen Fernseher gelassen und Knabbereien und so weiter. Und der Mann hat von 80 Kilo auf 250 Kilo zugenommen. Innerhalb von einigen Monaten, hat wirklich 250 Kilo gewogen, ist aber auch schon recht früh dann gestorben. Aber er hat sich noch bekehrt, wurde noch Christ. Dadurch habe ich ihn dann auch kennengelernt. Aber das sind Dinge, ja, wenn man diesen Körper auch tatsächlich kaputt macht und die Seele, es ist also nicht schön und auch nicht richtig. Dann die weitere Gefahr durch die Medien ist die Reizüberflutung. Ich weiß noch in meiner Kindheit, ich bin 1958 geboren, da gab es zunächst mal gar kein Fernsehen, dann kam das Fernsehen, da gab es nur ein Programm. Meine Eltern hatten einen Fernseher und ich kam erst mit 18 Jahren zum Glauben. Und damals habe ich dieses erste Programm und einzige Programm gesehen. Da gab es oft noch christliche Filme, kann ich mich erinnern, oder harmlose Dinge wie Lassie oder Fury und so weiter. Die Älteren kennen das noch. Aber heute, ich weiß nicht, wie viele Programme es heute sind, über 250 Programme allein Deutschland, die man empfangen kann. Der Mensch kommt ja gar nicht mehr zur Ruhe. Der meint, er muss alles irgendwie anschauen. Das heißt, der Teufel hat es geschafft, die Leute vom Wort Gottes immer mehr wegzubringen und immer mehr, ja, vor Medien, wo sie denken, ich muss jetzt alles sehen. Und jetzt im Internet, da gibt es gute Seiten und schlechte Seiten, aber es ist wie ein Meer, in dem man ertrinken kann, wenn man keine Selbstbeherrschung hat. Selbstbeherrschung ist ein Element der Frucht des Geistes Gottes. Wenn ich keine Selbstbeherrschung habe, dann werde ich von einem zum anderen gehen und nie zur Ruhe kommen. Entschuldigung. Also, der Geist Gottes aber kann uns dazu bewegen, dass wir einfach die Kontrolle behalten und auch den Knopf zum Ausschalten finden, vielleicht gar keinen Fernseher haben, so wie wir es machen, oder aber wenigstens wissen, ich schaue mir wirklich nur das an, dann ist vorbei. Aber die wenigsten Menschen haben diese Kraft. Und im Internet ist genauso. Es ist eine Hilfe zum Beispiel, wenn man auch ein Schutzprogramm installiert, dass man gewisse Seiten von vornherein ausfiltert und auch Zeitbegrenzungen eingibt und auch Kontrollen, wann man was angeschaut hat. Also da gibt es gewisse Schutzprogramme, die kann man sich auch bestellen oder herunterladen. Zum Beispiel bei uns geht der Computer spätestens dann um 22 Uhr aus, dass dann wirklich Feierabend ist. Man kann es auch früher einstellen oder später, je nach Bedarf. Und dann, das ist auch eine Hilfe, dass man einfach mal zum Ende kommt, wenn jemand keine Kontrolle über sich hat. Ja, dann ist ja das, was da oft angeschaut wird, gerade in den öffentlichen Medien, nicht alles christlich, heute fast gar nichts mehr christlich. Zum Beispiel das Bild von Familie, das gezeichnet wird, ist ja nicht mehr die christliche Familie, wie es noch in früheren Serien der Fall war, etwa unsere kleine Farm, da wird noch eine schöne christliche Familie im Wilden Westen gezeigt. Sehr zu empfehlen, diese Serie. Wir haben das als Video oder DVD. Bisschen Werbung, ja, für was Positives auch mal zwischendurch. Aber die heutigen Filme über Familien, das ist ja meistens so, irgendwelche Patchwork-Situationen, kaputte Familien, bis hin zu Homo-Ehe und was alles läuft. Lindenstraße war ein solcher Vorläufer, wo das der erste Kuss zwischen Männern oder Frauen und was da irgendwann kam. Ja, und wenn man die Kinder das alles einfach so anschauen lässt, entsteht ja der Eindruck, das ist ja alles normal, aber Gottes Wort sagt, dass das nicht richtig ist. Die Menschheit würde gar nicht existieren, wir wären gar nicht hier, wenn diese Art von Beziehung das Biblische oder Richtige wäre, was Gott will. Das müsste auch jemand verstehen, der die Bibel noch nie gelesen hat, dass wir alle gar nicht existieren würden, wenn das Gottes Schöpfungswille wäre. Aber durch diese Medien, und da sind ja ganz gezielte Interessengruppen dahinter, auch in Hollywood und so weiter, da wird das Unnormale zum Normalen und die Gebote Gottes leider immer mehr mit Füßen getreten. Man hat auch festgestellt, dass Bilder eine ganz besondere Suggestivkraft besitzen. Das heißt, sie haben eine hypnotische Wirkung. Man kann sich der Macht, vor allem sich bewegender Bilder, kaum entziehen. Macht mal den Test, wenn ihr in einen Raum kommt und da läuft irgendwo ein Fernseher, das Auge wird automatisch dahin gezogen. Man kann da nicht auf die anderen gucken, da bewegt sich was. Und das hat eine hypnotische Wirkung und der Verstand wird immer mehr ausgeschaltet. Und dadurch kann dieses Bildmedium viel stärker auch, man sagt so, ins Unterbewusstsein dringen, als wenn ich etwas lese, ein Buch lese, mich auf was konzentriere. Die Ablenkung ist sehr groß. Auch das geistliche Leben kann dann sehr leiden, wenn unchristliche Werte permanent vermittelt werden. Nun komme ich auch noch zu Handy oder Smartphone. Ich selber habe noch ein altes Handy, wo man telefonieren kann, das sehr nützlich, wenn man unterwegs ist, aber ohne diese ganzen Bildfunktionen, die es heute gibt. Aber natürlich, viele haben auch mit diesen Funktionen, es ist immer die Frage, sage ich auch unseren Jugendlichen bei uns in der Gemeinde, wie man diese Dinge benutzt. Also mit einem Satz gesagt, beherrscht es dich oder beherrschst du es? Das ist der entspringende Punkt. Kontrolliere mal, wie viele Stunden du am Tag immer wieder da reinschaust, wer geschrieben hat oder was da gerade läuft. Oder ob du vielleicht nur einmal am Tag das abrufst, vielleicht eine halbe Stunde und dann ist erledigt. Oder ob man dauernd irgendwie empfangsbereit sein muss und gleich antworten muss, sonst ist man Außenseiter in der WhatsApp-Gruppe und so weiter. Das ist so eine Frage. Ich denke, die Leute werden immer nervöser, weil sie immer mehr gefangen sind von diesem Stress. Und ich selber sage, wenn ich in den Wald gehe, dann nehme ich mein Handy mit, wo ich telefonieren kann. Ich habe das aber ausgeschaltet. Ich rufe nur an, wenn ich später komme oder wenn ich vielleicht gestürzt sein sollte oder wie auch immer. Aber ansonsten stressfrei, Spaß dabei. Ja? Ich bin wirklich in der Stille im Wald. Ich kann beten, ich kann Ruhe haben, kann die Tiere beobachten. Wir wohnen ja direkt am Waldrand in Pforzheim. Das ist sehr schön bei uns. Ich habe zu Fuß 20 Minuten zur Stadt und zum Wald 2 Sekunden. Also das ist alles zu Fuß bei uns machbar. Und da will ich nicht immer erreichbar sein. Also ihr könnt mich auch nicht immer erreichen. Einfach abschalten, zur Ruhe kommen, entspannen. Ich glaube, dass irgendwann eine Gegenbewegung kommt zu dieser dauernden Reizüberflutung, dass die Leute irgendwann sagen, ich steige jetzt aus, ich schaffe mein Smartphone ganz weg, ich brauche das nicht mehr, ich möchte jetzt wieder in die Stille gehen. Ich habe noch eine Zeit gekannt, wo wir noch nicht mal ein Telefon hatten. Ja, das kam erst später, früher, da sind wir in die Telefonzelle gelaufen, wenn wir jemanden anrufen wollten, in den 50er, 60er Jahren. Und dann haben wir irgendwann ein Telefon gehabt, noch so mit Hörer und zum Drehen und so. Nicht? Ihr kennt das vielleicht aus alten Filmen. Das kann sich die Jugend heute gar nicht mehr vorstellen. Aber es war eine glückliche Zeit. Man war nicht dauernd im Stress, sondern hatte seine Ruhe. Und wenn man jemanden erreichen wollte, hat man ihn besucht oder ist dann zur Zelle gelaufen oder hat dann später selber einfach mal angerufen. Aber man musste nicht dauernd irgendwo permanent mit hunderten Leuten in Kontakt stehen. Ich finde das stressig. Ich weiß nicht, wie viele Kontakte ihr habt, wie viele 100 sind es oder so. Es ist einerseits schön, klar, aber irgendwann macht es einen auch stressig. Professor Manfred Spitzer hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Digitale Demenz. Das heißt, es ist für das Gehirn gar nicht gut. Es kann also auch auf das Gehirn sich schädlich auswirken, wenn man dauernd im digitalen Stress sich befindet. Demenz gibt es also nicht nur bei Leuten, die so in meinem Alter so sind oder ein bisschen älter. Ich hoffe, der Herr bewahrt mich noch davor, aber meine Mutter wurde irgendwann auch dement. Ich kann mich noch gut erinnern. Aber Demenz kann es auch schon bei jungen Leuten geben. Auch Schwerhörigkeit übrigens durch zu laute und zu aggressive Musik. Das ist auch ein Problem. Nun, das möchte ich jetzt allen sagen, die ein Smartphone benutzen, die es vielleicht sogar in Gottesdienst mitnehmen. Wann wird denn dieser Handy oder Smartphone gebraucht zur Sünde? Zur Sünde vor Gott. Da möchte ich einiges dazu sagen. Also wie gesagt, man kann viel Gutes damit machen. Man kann telefonieren, fotografieren, navigieren. Man kann sogar im Internet surfen, SMSen und so weiter. Aber zur Sünde wird es dann, wenn du sündige Dinge betrachtest, zum Beispiel Unzucht, Okkultismus, Gewalt und so weiter. Zur Sünde wird es, wenn du deine Zeit sinnvoll damit totschlägst, statt zum Beispiel lernen, die Hausaufgaben zu machen für die Schule oder einen Dienst tust, wenn Mama, Papa sagen, jetzt hol doch mal ja die Milch herauf oder irgendwas und dann sagt, ja, ich habe keine Zeit, ich muss gerade schreiben und so. Oder wenn du eben gar nicht mehr die Menschen deiner Umgebung ernst oder wahrnimmst, sondern dich nur noch da rein versenkst. Wenn du abhängig wirst von der Berieselung durch diese virtuellen Medien und vor allem dann, wenn man das Handy oder Smartphone über Gott und Gottesdienst stellt, also zum Beispiel es auch im Gottesdienst nicht abschalten kann, sondern auch da diese Online-Erreichbarkeit wichtiger ist als das Zuhören von Gottes Wort. Ja. Plötzlich, es gibt ja nichts Peinlicheres, als wenn während der Predigt irgendwo ein Handy klingelt. Nicht? Da denkt man schon, aha, da hat jemand andere Prioritäten gesetzt, als hier zuzuhören. Und das ist dann immer sehr peinlich, vor allem für den Betreffenden. Die einzige Ausnahme ist, würde ich sagen, wenn jemand wirklich auf Abrufbereitschaft ist. Bei uns gibt es auch einen Bruder, der ist auf Abrufbereitschaft in seinem Beruf. Der sitzt dann aber immer da, wo jetzt auch einige von euch sitzen, da im Foyer oder im Ausgangsbereich. sodass es nicht stört, wenn es dann tatsächlich mal vibriert. Man kann es ja auf Vibration einstellen. Also, Menschen, die immerzu ihr Handy in Betrieb haben, wo es verboten oder unerwünscht ist, zum Beispiel beim Autofahren, während des Unterrichts oder im Gottesdienst, da wird es dann zur Sünde. Das sollte nicht sein. Wenn man es überhaupt braucht, das ist ja die Frage. Wenn jemand schon abhängig ist davon, dann einige Hinweise, wie man von dieser Abhängigkeit frei werden kann. Das gilt übrigens auch für jede Art von Sucht. Das Erste, dass man Gott im Gebet um Kraft bittet und ihn bittet, einem zu helfen, von der Sucht frei zu werden. Treu die Bibel lesen als reales Buch und jetzt nicht dauernd auf dem Handy, kann man auch mal lesen, wenn man unterwegs ist, nicht verboten. Aber besser ist, wenn man eine reale Bibel dabei hat, also mit Papier, wo man blättern kann. Auch im Gottesdienst macht es einen besseren Eindruck, als wenn du da dein Handy anhast und dann sagst du, ich lese doch da die Bibel auf dem Handy. Du könntest auch tausend andere Sachen machen und es entsteht jedenfalls ein missverständlicher Eindruck. Besser ist, auch um der Geschwister willen, wenn man es wirklich als wirkliche Bibel liest. Dann eben einen normalen, zweckmäßigen Umgang mit dem Handy oder Smartphone lernen. Es ist ein Gebrauchsgegenstand und kein Spielzeug. Ein Gebrauchsgegenstand zum Telefonieren, zum Nachrichten verschicken, aber kein Spielzeug, wo man jetzt dauernd irgendwelche Spiele oder andere Sachen macht. Und lasse es ausgeschaltet, wenn du nicht unbedingt erreichbar sein musst. Das wird dir wirklich gut tun. Man kann ja mal üben, kann ich mal eine Woche ohne das Leben oder geht es nicht mehr? Dann wird es schon fraglich. Ich sage bewusst eine Woche, nicht nur einen Tag. Probiert es mal aus, ob wir eine Woche ohne das leben können. Ich lebe schon mein ganzes Leben ohne. Ja? Also es geht also auch eine Woche, vielleicht bei anderen. Und ich lebe auch sehr gut. Mache viele Spaziergänge in der Schöpfung ohne Smartphone. Und ich wundere mich immer, wenn Leute im Wald laufen, ich bin ja fast jeden Tag im Wald unterwegs, da habe ich viele Inspirationen für meine Predigten und so weiter. Aber dann sehe ich Leute mit Kopfhörern und jetzt kommt ja so schön der Vogelgesang, gerade jetzt im Frühling. Ich denke immer, wie schade, die hören jetzt gar nicht, wie die Lerchen zwitschern, wie die Meisen piepsen und so weiter. Ich freue mich so, wenn ich da die Vögel jetzt wieder höre und die Leute dröhnen sich da mit irgendwas zu und ich kann es wirklich nicht verstehen. Also mache viele Spaziergänge in der Schöpfung und suche mehr Begegnungen mit realen Menschen in deiner Umgebung, nicht so sehr mit weit entfernten in der virtuellen Welt. Wann hast du zum letzten Mal mit deinen Eltern gesprochen, mit deinen Geschwistern oder bist du nur mit irgendwelchen weit entfernten Leuten beschäftigt, die du vielleicht einmal im Jahr oder gar nicht siehst? Und wenn man schon ganz süchtig ist, dann ganz drauf verzichten und ja, vor allem dankbar sein für die Liebe von Jesus Christus, der einem helfen möchte. Noch ein weiterer Teil, Okkultismus im Kinderzimmer. Das wäre auch ein großes Thema. Ich habe auch ganze Vortragswochen über Okkultismus. Das kann ich jetzt nur kurz sagen. Okkultismus ist Kontaktaufnahme mit finsteren Mächten, gefallenen Engeln, Dämonen, hinter denen Satan als Fürst dieser Dämonen steht. Okkultismus ist keine Einbildung, sondern reale Wirklichkeit. Hier in Acklasterhausen hat ja vor Jahrzehnten der Okkultismus-Experte von Deutschland gewohnt. Weiß noch jemand, wie der geheißen hat? Dr. Kurt Koch, ja. Er hat, wo ich noch Student war, war er schon bekannt und hatte viele Bücher geschrieben über dieses Thema. Hat sich vielleicht zu weit auch hineingewagt, ich weiß es nicht. Ich würde nicht raten, hier zu einem Experten zu werden, weil das auch sehr gefährlich sein kann, diese Dinge. Aber umso schlimmer ist, dass das heute überall zunimmt, dass esoterische Dinge zunehmen. Ich habe heute einen Spaziergang gemacht durch euer wunderschönes Dorf, Acklasterhausen. Und dann habe ich hier den Aushang gesehen, den Gemeindebrief. Ich weiß nicht, ob jetzt Journalisten hier sind. Da steht so, ist alles voll gewesen mit Yoga. Yoga da, Yoga dort, Yoga hin, Yoga her. Ja, Yoga, das wird so als Gymnastik da angegeben, das ist gut für Ihren Rücken, dann können Sie da dehnen, ich habe das gelesen, da heute im Ort. Und muss sagen, Yoga ist eigentlich eine Gebetshaltung zu hinduistischen Gottheiten. Ich habe selber, bevor ich gläubig war, Yoga praktiziert und autogenes Training, ist eine westliche Form davon. Ich habe wirklich gemerkt, dass man da Gottheiten anruft, ja, Reim, Raum, Ruhe und Om und was man da alles so sagt, ich zitiere es jetzt nur, und das sind alles Gebetsformen zu hinduistischen Gottheiten. Wenn ich Gymnastik mache, warum mache ich nicht einfach Bewegungsübungen ohne Yoga? Yoga heißt Joch, das heißt Verbindung mit hinduistischen Gottheiten. Also Ich bitte alle, die vielleicht irgendwie mit Gymnastik zu tun haben, bietet doch einfach Gymnastik an, so wie früher zur Zeit von Turnvater Jan. Ja, da hat man einfach normales Gymnastik gemacht und heute muss alles mit Yoga und Esoterik und so sein. Das ist nicht gut, weil dahinter stehen wirklich finstere Mächte, die den Menschen in Beschlag nehmen wollen. Und ja, auch Kinder, Jugendliche in den Schulen, die machen oft solche Geisterbefragungen leider. Gläserrücken, Tischerrücken, die meinen, das ist so ein Spaß, mal ausprobieren, ob da ein Geist antwortet. Aber es gibt viele Fälle, wo dann solche Kinder seelisch krank wurden, wo sie in große Nöte kamen, bis hin zu Selbstmordgedanken, Angstzuständen und so weiter, weil es sind wirkliche satanische Mächte vorhanden. Die Bibel spricht ganz klar dass es Gott gibt mit seinen guten Engeln, aber dass es auch die von Gott abgefallenen Engel gibt, die Dämonen. Die Bibel spricht ganz klar davon. Und Menschen in heidnischen Ländern, Afrika und so weiter, also was heißt heidnische Länder, die heidnische Rituale vollführen, Animismus, Schamanismus, die wissen, dass es dämonische Mächte gibt. Die rufen die an, die beschwören die Geister, die wissen, und es gibt tatsächlich diese Mächte, aber wir sollen damit nichts zu tun haben. Wir sollen uns davon fernhalten, allein auf Gott, auf Jesus Christus vertrauen und ihn um Hilfe anflehen für unser Leben. Wer sich aber mit irgendwelchen okkulten Praktiken einlässt, Astrologie, Horoskope, Tischrücken, Glasrücken, Wahrsagen, Hellsehen und so weiter und so fort, der öffnet sich diesen finsteren Mächten. Und das gilt für Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene. Lasst die Finger davon, denn das wird euch versklaven. Und ihr werdet nicht froh werden, sondern große Nöte kriegen. Lästergedanken bis hin zu Selbstmordgedanken. Es gab jetzt gerade einen Fall in Pforzheim, in meiner Heimatstadt, in einem Nachbarort. Da hat ein Millionär seine ganze Familie ermordet. Und dann stand in der Zeitung, gerade die Woche habe ich es gelesen, was ist passiert? 2 Tage, bevor er seine Familie ausradiert hat mit dem Messer, war ein muslimischer Geistheiler bei ihm. Der hat Koranverse in Wasser getaucht und dann musste er dieses Wasser austrinken, damit er frei werden sollte von seinen psychischen Problemen. Und 2 Tage später hat er diese Wahnsinnstat gemacht. Wäre er vielleicht zu einer christlichen Gemeinde gegangen, hätte um wirkliches Gebet gebeten, zu Gott gefleht. Ich denke, dann wäre das nicht passiert. Aber er hat sich an finstere Mächte, an Geistheiler gewandt, muslimische Geistheiler auch. Es gibt dort auch, es gibt auch sogenannte christliche Geistheiler. Aber wir sollen überhaupt nicht mit Geistern uns einlassen. Schreckliche Bluttat, die dann entstanden ist. Das zeigt, dass Satan den Menschen kaputt macht. Haltet die Finger davon weg. Und lasst euch nicht auf irgendwelche Wahrsagetechniken in den Schulen ein. Ja, habt ihr ein bisschen Zeit und Kraft noch? Bevor ich dann zu den 20 Punkten komme, wie wir als Eltern reagieren, singen wir noch ein Lied, aber ich bin noch nicht fertig mit den ganzen Verführungen. Dann Computerspiele, ist auch ein riesiges Thema. Da gibt es natürlich auch harmlose Spiele. Ja. Ich selber habe jetzt noch nie ein Computerspiel gemacht. Ich bin vielleicht auch schon zu alt und ich spiele lieber Tischspiele, ja, Uno oder Schach oder sonst was. Aber natürlich kann man auch im Computer Spiele machen. Das ist jetzt nicht grundsätzlich falsch. Es gibt auch harmlose Spiele, Autorennen, Fußball und so weiter, was man auch im Computer spielen kann. Aber ich denke, du hast mehr davon, wenn du Fußball mit dem Fuß spielst, dann hast du auch Bewegung, frische Luft, rote Bäckchen, so wie ich. Und dann hast du also auch einen sportlichen Effekt. Wenn du dagegen dauernd vor dem Bildschirm sitzt, dann wird höchstens sportlich sein, dein Finger, das ist ein bisschen wenig, der wird irgendwann sich verkrampfen und vielleicht fällt er dann irgendwann sogar ab, naja, Spaß. Aber da hast du nicht diesen sportlichen Effekt. Aber es gibt natürlich eben auch viele Computerspiele, die sind nicht so harmlos, da kommen okkulte Gestalten vor, Hexen, Zauberer, Magier, magische Schwerter, magische Runen, all diese Dinge. Und da wird eben die Zauberei, der Okkultismus verharmlost. In der Bibel wird immer wieder deutlich gesagt, etwa in 5. Mose 18, ihr sollt euch nicht wenden zu diesen Zauberern und Wahrsagern und Hellsehern und so weiter. Wer das tut, der ist dem Herrn ein Greuel. Gott ekelt sich vor solchen Dingen und vor den Menschen, die das tun. Er möchte, dass du davon umkehrst und das nicht weitermachst. Es gibt Actionspiele, Rollenspiele, Strategiespiele und da kommt man so in diese Ego-Shooter-Perspektive, wo man dann selber am Schalthebel sitzt und durch diese Welten rast, die Leute reihenweise abknallt meistens auch. Meistens wird ja da irgendjemand getötet, ist es so, ja. ohne Schießen macht es natürlich keinen Spaß, in Anführungsstrichen. Aber ich frage mich, was habe ich jetzt davon, wenn ich denke, ich habe so und so viele Leute da abgeschossen in dem Spiel. Also ich hätte da ein ungutes Gefühl als Christ. In der Bibel steht nämlich, du sollst nicht töten. Und hier wird virtuell dauernd irgendwas getötet. Oft sind es auch Roboter oder andere Dinge. Aber in den blutigen Spielen, da sind es auch reale Menschen, die da getötet werden. Und manche haben schon nachgemacht, sind dann in Schulen gegangen und haben ihre Klasse ausradiert. In Erfurt vor einigen Jahren haben Lehrer erschossen und so weiter. Also ich denke, dass manche dieser Spiele, nicht alle, aber wirklich das Gewaltpotenzial, die Aggression bei denen, die das dauerhaft machen, erhöhen. Und dann sollte man wirklich aufpassen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, das möchte ich vielleicht zu meiner Schande hier doch berichten, ich habe auch mal einen Film angeguckt vor vielen Jahren, da kam eine Gewaltszene vor und am nächsten Tag habe ich mich ertappt, wie ich genau diese Gewalthandlung, es war jetzt keine Tötung, aber schon eine gewalttätige Handlung, nachgemacht habe. Ganz unbewusst, bevor ich es in Kontrolle hatte. Und da merke ich, ich war damals schon Christ, wie das auf uns abfärbt, wenn wir bildhafte Dinge in uns aufnehmen. Es geht in unser, die Psychologie würde sagen, Unterbewusstsein. Und plötzlich bricht es aus in einer Situation, wo Stress ist und dann machst du das nach und nachher weißt gar nicht mehr, wie konnte jetzt das passieren, ja, wie konnte das passieren. Und deshalb ist es besser, wenn wir unseren Verstand, unser Denken mit guten Dingen füllen, mit dem Wort Gottes, mit dem Gebet und uns nicht diesen negativen Reizen aussetzen. Es ist eine Verrohung des Denkens und Fühlens schon im Kindesalter und die Einführung okkulter und magischer Praktiken, die durch sehr viele solcher Spiele vermittelt wird. Ich nenne jetzt keine Namen, ich will ja nicht noch indirekte Werbung für diese Dinge machen. In meinem Buch über Alarm um die Kinder, da sind einige dieser Spiele aufgelistet, aber wie gesagt, nur als Warnung. Die Deutsche Allgemeine Krankenkasse, DAK, DAK heißt doch Deutsche Allgemeine Krankenkasse, habe ich es richtig gesagt? Deutsche Angestelltenkrankenkasse, gell? Habe ich gerade überlegt. Genau, Deutsche Angestelltenkrankenkasse, die hat eine Studie gemacht zur Computerspielsucht und hat am 5.3.2019, also vor ziemlich genau einem Jahr, diese Studie herausgegeben und bereits damals gab es 465.000 jugendliche Risikogamer allein in Deutschland. Also etwa eine 500.000, inzwischen dürfen es noch mehr sein. Ich zitiere, was die Deutsche Angestelltenkrankenkasse, DAK, dazu schreibt. Sie sagt, diese Risikogamer-Spieler schwänzen häufiger die Schule, haben ein höheres Aggressionspotenzial und sind eher verhaltensauffällig. 465.000 Jugendliche sind Risikogamer und geben viel Geld für ihr Hobby aus. Ein auffälliges Verhalten bis hin zur Sucht kommt an den Tag. Jeder vierte Risikogamer spielt am Wochenende 5 Stunden und mehr am Tag. Besonders beliebt sind Spiele wie Fortnite, FIFA oder Minecraft. Rund 3% der Betroffenen erfüllen sogar die Kriterien einer Computerspielabhängigkeit mit Entzugserscheinungen oder Kontrollverlust. Und auch interessant, 79% der Risikogamer sind Jungen. Also Mädchen scheinen ein bisschen weniger jetzt von diesen Dingen gefährdet zu sein. Also ihr Jungs, passt auf, dass ihr nicht auch zum Risikogamer werdet. Okay. Einzelne Spieler, schreibt die DAK, gaben in 6 Monaten bis zu 1.000 Euro für Spiele oder diesen Zubehör aus. Ne? Muss man ja noch Zubehör bestellen und so weiter. Die Stiftung Warentest hat festgestellt, dass in der Werbung manchmal auch Pornografie oder Nazisprüche vorkommen und Ähnliches. Auch das ist eine Gefahr, die Werbung, die dann oft damit verbunden ist. Von daher sollten Eltern doch drauf schauen, was die Kinder tun, ihnen auch Grenzen setzen, vielleicht im Rahmen erlauben, wenn es nicht anders geht, aber auch sagen, pass auf, es ist nicht ungefährlich und kannst uns jederzeit holen, wenn Probleme sind. Wir kontrollieren auch immer wieder, was du da machst. Wie kann ich erkennen, dass mein Kind spielsüchtig ist? Dazu einige Kriterien. Erste Warnzeichen sind, wenn das Kind sich immer mehr zurückzieht, so in sein Zimmer und nur noch Ruhe will, darf man nicht mehr stören und so weiter. Und wenn es auch nicht mehr seinen realen Hobbys nachgeht, die es in der wirklichen Welt früher gemacht hat. Wenn immer weniger Freunde auftauchen oder die Mahlzeiten nicht mehr mit der Familie, sondern nur noch vor dem Computer eingenommen werden. dann ist schon ein extremes Stadium erreicht. Ne? Dann geht man schon gar nicht mehr an den Familientisch, sondern lässt sich das Essen da bringen und spielt einfach weiter. Oder isst gar nichts mehr, ist dann natürlich noch schlimmer. Und wenn Kinder lustlos sind bei wirklichen Aktivitäten, etwa Freizeitbeschäftigung in der Natur, kein Interesse haben mehr am Vogelgezwitscher oder an den Wanderungen, Spaziergängen, Schwimmausflug und was auch immer, einfach zu nichts mehr zu motivieren, außer eben diese Spiele. Und wenn sich auch schulische Nachlässigkeit zeigen und Übermüdung, dauernde Übermüdung, weil man dann auch noch nachts vielleicht sogar heimlich diese Sucht praktiziert. Und dann wird es eben ganz schlimm, wenn dann schon die Schule geschwänzt wird und die Kinder nicht mehr mit ihren Eltern sprechen. So nach dem Motto, du verstehst mich ja sowieso nicht. Also dann ist die Sucht schon fortgeschritten, dann braucht es sogar eine ärztliche Behandlung bis hin zur Entziehungskur. Wenn man schon Spiele erlaubt, dann muss man klare Grenzen setzen, eine Stunde pro Woche zum Beispiel, ja, oder je nachdem, man muss das einfach ermessen, was so ist, dass es nicht zur Abhängigkeit führt. Ja, dann noch zur Musik. Ah, es sind so viele Themen zur Musik. Als ich jünger war, ich bin ja jetzt schon etwas älter, da gab es auch schon okkulte Musik, die gab es schon immer, gibt es auch schon in der Klassik. Wenn ich an Alexander Skriabin denke, Hexensabbat und solche Kompositionen, auch in der Klassik gibt es Okkultismus, aber nicht so viel wie jetzt in der modernen Rockmusik oder Metalmusik, Heavy Metal, Black Metal. Da wird sehr oft der Satan angerufen. Bekannte Gruppen aus meiner Jugend waren die Rolling Stones, AC/DC und Ozzy Osbourne und so weiter, die regelrecht einen Bund mit Satan geschlossen hatten. Zum Beispiel heißt es auf der LP Reflection von Ozzy Osbourne: Du armer Narr, der du diese Langspielplatte, damals gab es also noch Schallplatten, in Händen hältst, wisse, dass du mit ihr deine Seele verkauft hast, denn sie wird schnell in diesem höllischen Rhythmus, in der teuflischen Kraft der Musik gefangen sein. Und dieser musikalische Tarantelbiss wird dich tanzen lassen ohne Ende, ohne Pause. Das haben die durchaus ernst gemeint. Ich glaube, das war kein Gag, nicht? Die haben das ernst gemeint, auch Black Sabbath und ähnliche Gruppen. Und Heavy-Metal-Musik, die hat äußerst grausame, brutale, soll man es überhaupt noch Musik nennen, hervorgebracht. Mötley Crüe zum Beispiel, oder wie man das ausspricht, Mötley Crüe, weiß jemand, wie man es richtig ausspricht? Wie? Ja, habe es richtig gesagt. Hier sitzt ein Experte, hoffentlich nicht. Mötley Crüe, die proklamieren: Shot at the Devil, God bless the children of the beast, Gott segne die Kinder des Tieres, also des Antichristen und solche Dinge. Das sind ganz klar satanische Rockbands. Natürlich nicht jede Rockband ist satanisch, das möchte ich auch sagen. Aber man kann darüber diskutieren, über die Wirkungen dieser Musik. Diese dauernden Ostinaten, Trommelrhythmen, die kommen ja von den afrikanischen Stammestänzen und führen dazu, dass der Verstand entleert wird. Wir wissen auch, dass bei solchen extremen Rockkonzerten und so weiter auch oft Ecstasy-Drogen dann genommen werden und der Verstand entleert wird, sodass die Leute nicht mehr wissen, was sie tun, keine Kontrolle über sich haben, oft Zerstörung anrichten. Und das ist ja das, was der Teufel will. Gottes Wort sagt: Seid nüchtern und wachsam, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das Gegenteil von Passivität und Unnüchternheit. Wir sollen nüchtern sein, unseren Verstand nicht ausschalten, keine Drogen nehmen, keine solche Musik hören, die uns umnebelt, auch keine psychedelische Musik, die sehr trancefördernd ist, so aus Indien kommend. Auch das ist gefährlich natürlich. Nein, nüchtern, wachsam, gute geistliche Lieder singen, die den Verstand zu Gott erheben. Die dürfen auch das Gefühl ansprechen, aber sie sollen nicht uns in hypnotische Zustände versetzen. Ein ganz wichtiges Kriterium zur Unterscheidung von guter und schlechter Musik, um es mal so zu sagen. Ja, ich habe mal einen Brief an die Jugend verfasst, den gibt es auch als Traktat bei unserer Lukas-Schriftmission. Hat es leider nicht mitgebracht, aber ihr könnt es kopieren, wenn ihr wollt. Brief an die Jugend, dazu nur einige Sätze und danach machen wir eine kurze Pause und dann möchte ich die 20 Punkte für die Eltern bringen, aber die Jugendlichen dürfen trotzdem da bleiben dann. Brief an die Jugend. Liebe Freunde, wacht auf, ihr werdet betrogen. Man hat euch gesagt, lebt eure Triebe aus, dann seid ihr glücklich. Gottes Wort aber sagt: Glückselig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Matthäus 5, Vers 8. Und die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Hebräer 13, Vers 4. Nächstes Beispiel. Man hat euch gesagt, macht ohrenbetäubende Musik, dreht den Verstärker auf, dann fühlt ihr euch gut. Gottes Wort sagt, durch Stille sein und hoffen werdet ihr stark sein. Jesaja 30, Vers 15. Der Friede Christi regiere in euren Herzen. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Kolosser 3, 15 und 16. Nächstes Beispiel. Man hat euch gesagt, schaltet euren Verstand aus, entspannt euch und verzichtet auf alle Kritik. Denkt positiv und erweitert euer Bewusstsein durch Meditation, Drogen und Psychotechniken, wie etwa Alkohol, Rauchen, Shisha, Ecstasy etc. etc. Gottes Wort dagegen sagt, seid besonnen und nüchtern zum Gebet. 1. Petrus 4, Vers 7. Und das andere habe ich gerade schon zitiert, 1. Petrus 5, Vers 8 und 9. Seid nüchtern und wachsam, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben gegründet. Weiter, man hat euch gesagt, lernt okkulte Praktiken, Magie, Hexerei, Zauberei. Man könnte jetzt auch Harry Potter und so weiter nennen. Dann erlangt ihr übernatürliches Wissen und Macht. Gottes Wort sagt in 5. Mose 18, keiner soll seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer laufen lassen oder Wahrsagerei, Hellseherei, Geheimpraktiken oder Zauberei treiben oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornehmen oder die Toten befragen, denn wer das tut, ist dem Herrn ein Greuel. Und in Offenbarung 22 und 21 heißt es, draußen, also außerhalb des himmlischen Jerusalems, draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. Die haben keinen Zugang zum Himmel, wenn sie nicht reingewaschen sind durch das Blut Jesu. Deren Platz wird im feurigen Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Offenbarung 21, Vers 8. Nun komme ich zur Verantwortung und Vorbildfunktion gläubiger Eltern gegenüber ihren Kindern und Jugendlichen. Wir können als Eltern für unsere Kinder nur dann ein Vorbild für ihr geistliches Leben sein, wenn wir selber uns an unserem Vorbild, nämlich am Herrn Jesus Christus, orientieren, in allem an ihm orientieren. Wir werden zwar nie seine Reinheit und Vollkommenheit erreichen, und doch kann er uns mit seiner Kraft beschenken, die es uns ermöglicht, ein Leben gemäß seinem Wort zu führen. In welcher Weise ist unser Herr Jesus uns ein Vorbild? In allem, ich greife jetzt nur einige Beispiele heraus. Er ist uns ein Vorbild in seiner Liebe. Er hat sich für uns hingegeben am Kreuz auf Golgatha aus Liebe, um uns von Sünde, Tod und Teufel zu erlösen. Und auch wir sollten uns für unsere Kinder hingeben, ganz für sie da sein, sie nicht aufgeben, auch wenn es schwierige Phasen gibt, gerade auch in der Pubertät oftmals, aber dass wir einfach für sie da sind. Und der Herr Jesus ist auch ein Vorbild in der Treue. Er bleibt uns treu, auch wenn wir untreu sind, so sagt uns das Wort Gottes. Natürlich sollen wir nicht abfallen von ihm, aber es gibt Phasen, die vielleicht auch bei uns schwierig sind, aber wir dürfen wissen, der Herr bleibt uns treu, so sagt das Wort. Und so wollen wir auch immer wieder beten für unsere Kinder. Er ist uns auch ein Vorbild an Sanftmut. Bei der Erziehung müssen wir manchmal streng sein, aber doch sollten wir die Sanftmut dabei nie vergessen. Ein Vorbild an Demut. Der Herr Jesus, der Demütigste, obwohl er der Sohn Gottes ist, sanftmütig und von Herzen demütig, heißt es über ihn. Und auch wir sollten demütig sein, das heißt auch gegenüber unseren Kindern, als Eltern unser eigenes Versagen, unsere Schwäche zugeben. Nicht sagen, wir sind jetzt perfekt und ihr seid nicht perfekt, sondern dass sie auch lernen, dass man einander vergeben sollte und auch einfach zugibt, wir haben alle Schuld und Versagen und brauchen die Gnade unseres Herrn Jesus. Jesus ist uns das Vorbild an Reinheit, ein reines, sauberes Wesen. Auch das sollten wir mit seiner Hilfe ausstrahlen und den Kindern auch immer wieder sagen, auch eure Sprache sollte rein sein. Nicht diese ganzen Fäkalbegriffe, die ihr im Schulhof hört, die zitiere ich hier bewusst nicht. Ja. Denn wir werden einmal auch Rechenschaft ablegen über jedes unnütze Wort, so sagt uns die Heilige Schrift. Jesus ist ein Vorbild an Gerechtigkeit und auch wir sollten gerechtes Urteil fällen, auch bezüglich der Kinder, wenn Streit ist zwischen ihnen oder mit uns, dass wir zwei Ohren haben zum Hören, beide Seiten und dann nach dem Maßstab Gottes und seines Wortes die Entscheidung treffen. Auch Barmherzigkeit und vieles andere, was der Herr Jesus uns vorgelebt hat. Nun habe ich 20 kurze Punkte, nicht erschrecken, ganz konkret auch, was die Erziehung angeht. Das Erste, sei deinen Kindern ein glaubwürdiges Vorbild als Christ. Schenke ihnen deine Liebe, lebe, was du sagst und bitte Gott um Kraft, dem Evangelium gemäß zu leben. Das Nächste, jeden Tag beten für die Kinder, auch wenn sie zur Schule gehen oder in den Kindergarten, dass der Herr sie bewahrt. Das ist das A und das O. Und vor allem beten, dass die Kinder auch schon früh zur eigenen Bekehrung und Wiedergeburt, wie es die Bibel sagt, gelangen, dass sie umkehren vom Weg der Verlorenheit und gerettet werden. Auch beten, dass Gott ihnen Unterscheidungsvermögen schenkt. Ich fand es so gut bei unseren Kindern, dass die schon früh gemerkt haben, auch in der Schule, das ist jetzt nicht gut, was da jetzt kommt im Unterricht, weil sie schon geschärftes Gewissen hatten durch die Bibel, durch die tägliche Andacht, durch den Geist Gottes, also schon früh dieses Unterscheidungsvermögen. Und dazu ist es wichtig, dass wir den Kindern von klein auf biblische Geschichten erzählen. Nicht jetzt Märchen oder so, sondern biblische Geschichten, die ja die Wahrheit sind. Das ist ganz entscheidend. Zu den Märchen möchte ich jetzt nichts sagen. Da muss man selber unterscheiden, was noch im Rahmen ist, was nicht. Ist manches auch lehrreich. Aber biblische Geschichten, das sind Geschichten, Ereignisse mit Zeit- und Ortsangabe, die wirklich geschehen sind, die nicht erfunden sind und von denen wir wirklich lernen dürfen, was Gott uns dadurch sagen möchte. Tägliche Hausandacht mit den Kindern halten. Es gibt auch zum Teil sehr gute Andachtsbücher, auch Kinderbibeln. Bei uns ist jetzt ein Junge in der Gemeinde, da haben die Eltern erzählt, sie haben ihm auch Kinderbibel vorgelesen und so. Aber er hat gesagt, er möchte die richtige Bibel hören. Jetzt lesen sie mit ihm die richtige Bibel. Und das schon mit 4 Jahren. Das gibt's also auch. Also es ist unterschiedlich bei den Kindern. Ja, das fand ich sehr interessant, dass es auch gibt. Singe mit deinen Kindern christliche Lieder, gute Lieder, die den Geist und das Herz ansprechen. Rede auch viel mit deinen Kindern, aber vor allem höre ihnen zu. Man kann nicht erzwingen, dass sie ihr Herz ausschütten, wenn sie von der Schule kommen, aber manchmal erzählen sie selber. Und dann sollten wir wirklich zuhören, was sie bewegt und ihnen dann mit Rat und Tat zur Hilfe stehen. Immer ein offenes Ohr für sie haben. Dann auch viel mit den Kindern unternehmen. Jetzt auch nicht überbeschäftigen, aber doch so, dass man sagt, komm, wir machen mal Spaziergang, wir gehen mal einen Ausflug machen da und dorthin, wir machen etwas Sportliches, Fahrradfahren und was auch immer, damit sie auch aus der virtuellen Scheinwelt herauskommen und die wirkliche Welt, die wunderbare Schöpfung Gottes erleben. Auch Familienfeste sind ein schöner Anlass, wo man einfach mal in die wirkliche Welt eintritt, in der man an sich leben sollte, primär und nicht umgekehrt. Leider ist heute manchmal umgekehrt. Virtuelle Welt, Scheinwelt der Medien als erstes und die wirkliche Welt geht immer weiter zurück. Nein, es muss natürlich umgekehrt sein. Auch ein Haustier kann etwas Reales sein zum Anfassen, zum Streicheln. Das muss man auch prüfen, wie weit man die Möglichkeiten hat, einen Hund, eine Katze, einen Hamster, ein Kaninchen, Hühner und so weiter zu halten. Aber natürlich sollte da jeder in der Familie einverstanden sein. Wenn zum Beispiel Allergien oder irgendwas vorhanden ist, das muss man auch vorher abklären. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass jetzt alle Kinder hier ein Haustier kriegen. Ja, das habe ich nicht gesagt, aber es ist etwas. Wir haben das auch gemacht, Kaninchen, aber die sind im Garten, die kommen nicht ins Haus, die überleben auch den Winter sehr gut. Die haben eine schöne Hütte, die unser Sohn gezimmert hat und da fühlen die sich wohl mit dem Dach drüber. Es ist doch keins erfroren, die sind im Garten, ich sage, ins Haus kommen sie nicht, aber im Garten sind die und wir haben es deshalb gemacht, damit die Kinder auch lernen, Verantwortung wahrzunehmen für ein anderes Lebewesen. Wenn sie mit Haustieren gut umgehen können, können sie später hoffentlich auch mit eigenen Kindern gut umgehen. Also es ist ein gewisses Übungsfeld, auch für den Umgang mit anderen Lebewesen, etwa auch kleinen Menschen. Wobei es natürlich da auch noch Unterschiede gibt, dann ist ja auch klar. Ja, dann auch den verantwortlichen Umgang mit den modernen Medien erklären. Einfach verbieten, bringt nicht viel, vielleicht wenn sie kleiner sind, aber wenn sie größer werden, irgendwann kommt der Wunsch, ich will jetzt auch ein Handy und so weiter und ich will jetzt ins Kino und wie auch immer. Aber da sollte man natürlich prüfen, welchen Film willst du dir anschauen? Würde der Herr Jesus da auch mitgehen können? Würde der Herr Jesus sagen, das ist okay? Oder sind da sündige Dinge, die ein Christ nicht sehen sollte? Das ist ein wichtiges Kriterium. Was würde Jesus tun? Das kann man auch Kindern gut erklären. Und wenn sie nachdenken, sagen sie ja eigentlich nicht so. Da kommt so eine Gewaltszene oder noch was anderes. Dann lieber nicht. Die Bibel sagt einmal, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Wenn man also Zweifel hat, ob etwas richtig ist, dann lieber nicht tun, wenn man daran schon zweifelt. Das gilt grundsätzlich auch für andere Dinge noch. Aber den verantwortlichen Umgang mit den Medien erklären, wenn man schon ein Handy bekommt, dann schalte es nur ein, wenn du es wirklich brauchst. Das hat ja auch eine Strahlenbelastung, das nebenbei auch noch gemerkt, wenn jetzt 5G kommt, diese flächendeckende Strahlenbelastung. Ich habe wirklich Befürchtung, dass die Gesundheit der Bevölkerung dann noch weiter zurückgeht, als es jetzt schon ist. Das sagen also auch Experten. Also auch da muss man sagen, nur einschalten, wenn man es wirklich braucht und auch nur Dinge anschauen oder benutzen, die wir wirklich benötigen. Dann auch gute, altbewährte Spiele mit der Familie spielen, Spielenachmittage zum Beispiel einplanen oder Ausflugsnachmittage. Und wichtig ist auch, liebe Eltern, dass wir die Schulbücher unserer Kinder lesen, vielleicht jetzt nicht alles von vorne bis hinten. Bei Mathematik ist vielleicht nicht so problematisch, aber was ist mit den Geschichtslehrbüchern, mit den Deutschlehrbüchern, mit den Biologielehrbüchern, Stichwort Darwinismus, Evolutionslehre oder Sexualkunde und all solche Dinge. Reden wir da mit unseren Kindern, zeigen wir ihnen biblische Alternativen auf zu dem, was sie in den Schulen hören. Mir zum Beispiel hat sehr geholfen im Theologiestudium. Ich war ja an der staatlichen Uni, dass ich noch ein Begleitstudium gemacht habe in einem bibeltreuen Studienhaus. Das war damals in Tübingen, das Albrecht-Bengel-Haus. Kennen vielleicht manche. In Heidelberg gibt es das Friedrich-Haus-Studienzentrum. Da wird bibeltreue Begleitung gemacht für die künftigen Pfarrer, damit sie nicht dieser Bibelkritik einfach verfallen, sondern sehen, es gibt Alternativen dazu. Das ist nicht wirklich ernst zu nehmen, was da die Professoren oftmals sagen. Also wirklich den Kindern auch helfen, wenn sie irgendwas hören, auch in der Schule, auch Bibelkritik im Religionsunterricht zum Beispiel, dass man sagt, das stimmt aber so nicht, das stimmt nicht mit Gottes Wort überein, da gibt es gute Alternativen dazu und Gottes Wort ist die Wahrheit. Lies die Schulbücher deiner Kinder, rede mit ihnen, wenn du darin problematische Inhalte entdeckst, zum Beispiel Hexen, Monster, Geister, antiautoritäre Pädagogik, wie ich es am Anfang erklärt habe, freizügige Texte und Bilder, Gotteslästerung, Darwinismus und Ähnliches. Rede aber auch mit den Lehrern, liebevoll, aber deutlich, wenn solche Dinge auftreten, damit sie das überprüfen und möglichst abstellen. Man kann nicht erwarten, dass die Lehrer und Lehrerinnen ein offenes Ohr haben, wenn man nur kommt, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, sondern man sollte an sich begleitend tätig sein, vielleicht im Elternbeirat. Wir haben auch schon in der staatlichen Schule uns sehr engagiert. Meine Frau war immer Elternsprecherin, auch dort schon, und hat immer ein offenes Ohr auch bei den Lehrkräften gehabt. Und dadurch mussten unsere Kinder zum Beispiel mal nicht mitgehen ins Theater, als die kleine Hexe lief und solche Dinge. Da haben wir dann gesagt, also das ist für uns als Christen nicht in Ordnung, wir gehen da nicht hin. Und dann hat die Lehrerin gesagt, okay, dann lassen Sie Ihre Kinder den Tag in der Schule. Sie mussten dann nicht mitgehen. Also deshalb nicht nur brutteln oder nörgeln an den Lehrern, sondern eben auch konstruktiv mitarbeiten, soweit es natürlich geht. Ja, dann, ich komme so langsam zum Ende. Und da dürft ihr ja noch Fragen stellen. Sei konsequent und halte deine Kinder fern, wenn an der Schule Veranstaltungen laufen, an denen Christen nicht teilnehmen können, von ihrem Gewissen her. Zum Beispiel, was könnte das sein? Halloween, Fasching, Besuch von okkulten Theaterstücken und Filmen oder Ähnliches. Melde deine Kinder von solchen Veranstaltungen ab und gib den Lehrern eine sachliche Begründung dafür. Ich habe zum Beispiel ein Esoterik-Handbuch draußen liegen, ein Exemplar ist noch da. Da sind wir auf die ganzen okkulten Dinge und Praktiken eingegangen, ja, auch esoterische Heilpraktiken und all diese Fragen. Da muss man einfach dann auch kann man sich so einen Artikel zum Beispiel rauskopieren und den Lehrkräften dann geben. Ich habe auch auf meiner Homepage, ich sage jetzt mal, wie die heißt, l-gassmann.de, da habe ich auch ein Lexikon, das nennt sich Handbuch Orientierung, wo wir auch auf sämtliche Lehren, Sekten, esoterischen Praktiken und solche Dinge aus biblischer Sicht eingegangen sind. Sozusagen so ein bisschen sowas wie eine christliche Wikipedia ist es. Also das nennt sich Handbuch Orientierung, da könnt ihr sehr viel finden. Von Akupunktur und autogenem Training bis Zeugen Jehovas und Zen-Buddhismus ist da alles enthalten. Also findet ihr überall biblische Informationen zu diesen Fragen. Ja, dann, wenn es möglich ist, melde deine Kinder bei einer biblisch klarstehenden christlichen Schule an. Ich weiß nicht, gibt es hier irgendwo eine christliche Schule in Reichweite bei euch? In Heidelberg? Ja. Aber sie muss biblisch klarstehen. Es gibt da auch manches bessere oder schlechtere in manchen Schulen. Aber einfach prüfen. Und wenn es nichts gibt, dann gründe eine solche Schule mit anderen zusammen. Achte darauf, dass der Zeitgeist nicht eindringt. Und da hilft es auch, von Anfang an ein klares Bekenntnis zu formulieren und in die Grundordnung dieser Schule aufzunehmen. Dann noch ein paar weitere Punkte in Kürze. Kläre deine Kinder auch, was Sexualität angeht, auf, bevor es andere tun. In einer anständigen Weise kann man aufklären, damit es nicht in schmutziger Weise auf dem Schulhof oder irgendwo sonst passiert. Wenn du deinen Kindern etwas verbietest, dann nenne ihnen Argumente, gerade den größeren Kindern, von der Bibel her, von der objektiven Wissenschaft her. Es gibt viele Argumente. Und wenn wir etwas sagen, wir erklären das dann auch immer. Nimm deine Kinder mit in deine christliche Gemeinde, vorausgesetzt, dass es eine bibeltreue Gemeinde ist, wo Gott, Jesus Christus und sein unverfälschtes biblisches Wort im Mittelpunkt stehen. Dort erleben die Kinder einen Raum der Geborgenheit, des Friedens und der Freude und können für den Alltag auftanken. Unsere Kinder zum Beispiel heute Abend auch wieder mit der Jugend zusammen, die machen da gemeinsam etwas. Und freitags ist auch bei uns Jugendstunde, also die sind immer gern zusammen. Wir haben etwa 30 Jugendliche und dann noch 4 weitere Kindergruppen. Also da tut sich einiges und es ist schön, wenn man da einfach sich gegenseitig stärkt und ermutigt und auch da Freunde in der eigenen Gemeinde hat oder auch vielleicht in anderen Gemeinden. Aber dass man einfach sieht, es gibt noch mehr Christen und wir ziehen an einem Strang, wir gehen in eine Richtung. Und so ist es auch gut, wenn man Kontakt hat zu anderen Kindern aus christlichen Familien, etwa über die Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde. Das ist ein ganz wichtiger Faktor in den Gemeinden oder Sektor, die Kinder- und Jugendarbeit, auch die Jungschararbeit. Korrigiere deine Kinder, wenn sie sich in Gefahr begeben. Wer sein Kind lieb hat, lässt es nicht einfach ins Verderben laufen, sondern setzt ihm Grenzen aus Liebe. Das ist auch sehr wichtig. Züchtige dein Kind maßvoll und lerne es, gute Autoritäten zu achten. Positiv, gib deinen Kindern Zeugnis von deinen Erfahrungen, die du mit Gott machst. Wir haben zum Beispiel auch heute einen Pforzheim Missionseinsatz. Ich konnte jetzt heute natürlich nicht dort sein, ich bin hier, aber die Geschwister, die heute dort sind, und wenn ich dort auch war, wenn ich heimkomme, erzähle ich unseren Kindern oftmals, was wir da erlebt haben, dass wir da Gespräche hatten mit ungläubigen Menschen, mit suchenden Menschen, mit Christen. Es gibt manchmal auch Bekehrungen am Missionsstand. Das sind dann immer schöne Berichte, wenn man sieht, wie der Herr auch dadurch wirkt. Zeugnis geben von den eigenen Erfahrungen mit Gott. Achte auch darauf, dass dein Eheleben in Ordnung ist, damit die Kinder ein positives Vorbild bezüglich der Ehe und Familie erfahren. Wenn aber Probleme sind oder deine Ehe gescheitert sein sollte, dann mache den anderen Elternteil nicht schlecht, sondern bitte Gott, dass er deine Bitterkeit wegnimmt und du deinen Kindern trotzdem ein Vorbild sein kannst, indem du die Vergebungsbereitschaft von Gott erbittest. Also nicht bitter werden und diese Bitterkeit auf die Kinder ausstrahlen lassen, sondern einfach das alles dem Herrn hinlegen und versuchen, trotzdem im Frieden zu leben und sich, wenn es geht, noch zu versöhnen. Aber achte darauf, dass dein Eheleben in Ordnung ist. Und ich schließe mit einem Vers aus 5. Mose 6, ab Vers 4, da wird gesagt, Israel, bezüglich der Erziehung, was die Menschen tun sollen, da steht, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und du sollst sie schreiben auf die Post deines Hauses und an die Tore. Die Juden, wer schon mal Israel war, die machen das tatsächlich wörtlich, die binden sich auf die Stirn, die machen die Mesusa an die Tür, ja, so als Erinnerung an das Wort Gottes, kann man natürlich machen, aber eigentlich ist gemeint, dass wir das Wort Gottes uns ganz einprägen sollen und an unsere Kinder weitergeben, vermitteln sollen. Das ist hier gemeint und das ist das Wichtigste und Beste, denn wo das Positive ist, da kann das Negative nicht so viel Einfluss nehmen. Es soll kein Vakuum entstehen, wenn das Herz gefüllt ist mit dem Wort Gottes, mit dem Geist Gottes, mit der Liebe Jesu Christi, dann kann der Feind nicht so viel Einfluss nehmen, weder bei uns noch bei unseren Kindern. Und das möchte ich als entscheidenden Punkt am Schluss nochmal ganz stark betonen. Füllt das Herz, euer Herz und das eurer Kinder mit der Liebe Jesu, mit seiner Wahrheit, mit seinem Wort. Und der Feind wird nicht so viel Erfolg haben, sondern Jesus wird nach seiner Gnade zum Ziel kommen. Amen.